zum Bergpredigt Chequaltenburg, noch Grüße aus Äthiopien, Mulugeta Ashrage, das ist Äthiopier, und von mir, und einige von euch waren schon mal dort in Äthiopien, da gibt es ein Missionsprojekt Einheimischen im Süden des Landes, und das wird von euch gestützt. Dazu meine Rückmeldung. Vor 7 Jahren ist eine Gemeinde in Kaka Adilu gegründet worden, die Muttergemeinde. Mittlerweile sind es etwa 8 Gemeinden daraus geworden. Die 2 Mitarbeiter, Vollzeiter, die da zuständig sind, der Asphalt und der Abio, die sehr wenig sind, sehr viel unterwegs sind und sich für die Menschen einsetzen. Und Gott hat viele offene Türen, offene Herzen geschenkt. Das ist nur etwas, was wir nie unterstützen. Es fällt manchmal ein bisschen hinter den Grund, aber es ist weit weg. Aber ihr seid ja beteiligt. Vielen Dank dafür. Gebetsanliegen ist das Lied der Muttergemeinde in Kaka. Das ist die erste, die gegründet wurde. Die nächste liegt nicht weiter. Das hängt damit zusammen, hat der Terminologie, dass der Asrat, das ist ein junger Mann, der hat eine Gabe des Lehrens und Jüngerschaft. Und der macht das sehr gut, aber der ist viel unterwegs in anderen Gemeinden. Und diese Muttergemeinde hat eigentlich nur den Evangelisten, den Abios, bis so 50 etwa, ein brennender, blühender Evangelist, aber es ist kein Hirte. Und sie beten, dass sie jemanden finden, dass jemand dort jemand beruft, der so dieses begleitende, lehrende, kontinuierende, diese Gabe auch hat und sie dort in der Gemeinde mit einbringt. Wenn dann man nicht betet, dass Gott dann jemand beruft, das ist auch in der Muttergemeinde weitergeht. Das Gebäude ist groß und ich hoffe, der Fußboden ist jetzt endlich mal fertig mit ein bisschen Beton, dass sie nicht mehr in der Lehne stehen. Aber wie gesagt, geistig ist da variieren. Das zweite Anliegen ist, ihr habt den Moderator eingeladen, Harald hat eine Einladung, eine Ausländerbehörde gemacht, die hat er auch schon längst bekommen, aber er dachte, wir müssen beten, dass das funktioniert. Er darf dort, die Einladung ist für Ende September, Anfang Oktober, da wäre er eine Woche hier und müsste dann von der Arbeit, aber er darf erst Monate vorher bei uns dann vorstellig werden. Das heißt, wir warten, man muss gucken, dass er nur einen Pass bekommt. Das ist sehr schwierig. Er hat zwar extra nochmal Geld bezahlt, damit es ein bisschen schneller bearbeitet wird, aber die Situation in Äthiopien ist sehr schwierig. Bei uns sind die Preise für Benzin 20% hochgegangen, 25%, aber dauert. Vielen anderen Ländern, da ist es nicht mehr bezahlbar. Dass ich schon seit Wochen, Monaten ein Auto mehr fahren, seitdem das dann in der Straße auch muss ist. Man kann auch Taxi fahren und Busse fahren, aber alles andere liegt ziemlich am Boden. Es ist wirtschaftlich sehr, sehr schwierig. Mal abgesehen von den Sanktionen, die wir seit Jahren von den Amerikanern bekommen. Von daher ist es sehr schwierig, viele versuchen das Land zu verlassen. Irgendwo im Ausland ist die Arbeit zu können und jetzt bekommen viele Familien. Von daher gibt es viel andere in der Passbehörde und wir sagen, ich weiß nicht, ob das klappt. Also, wie geht es eigentlich? Ansonsten geht es ihm gut. Er ist so beschäftigt, dass er ganz viel vergisst. Wenn ich mit ihm telefoniere, ich sage, mir schickt doch mal ein kleines Video. Ein Buß hier, er hatte mir einen Haufen Blätter und irgendwie ein Video zitiert und hier drehte, also das kann ich euch nicht zeigen, das ist eine Gabe. Aber Gemeinden wollen, Menschen betreuen, das kann er sehr gut und er ist auch weiterhin unterwegs. Es gibt viele, viele Studenten, die dort draußen allein studieren, die an einem Schulungsprogramm mitmachen, die wirklich meine Gemeinde weiterzugeben. Das macht er nicht nur in Äthiopien, das macht Sambia aus Afrika. Sehr viel unterwegs. Er freut sich auch über die Begegnung. Ich würde mich sehr freuen, über die Begegnung im September begrüßen können. jetzt das messianische Reich ist. Kapitel 5 bis 7, Matthäus Evangelium. Sogenannte Bergpredigt. Jesus sitzt auf dem Berg, so wie Mose auf dem Berg Sinai. Gott spricht zu Mose. Hier spricht Gott selber durch Jesus, seinen Sohn, und legt quasi 10 Gebote dar, die so etwas wie die Grundlage, das Grundgesetz für das messianische Reich sind. Das Reich, wie Jesus sagt, daran ist er wirklich der Messias. Es gibt ein Reich, das Königreich Gottes. Und Jesus sammelt ein Volk, die willig sind, ihm zu folgen, die Nachfolger. Ein Christ, ein Jünger, ein Nachfolger, einer, der Jesus hinterhergeht, von ihm lernen. Und zuerst will er mal lernen, nicht nur wer ist Jesus, darüber haben wir gesprochen, sondern was will er überhaupt? Was sind die Gebote seines Reiches? Jedes Reich hat so etwas wie eine Konstitution, ein Grundgesetz, eine Verfassung, die Grundregeln. Und das haben wir auch hier in der Bergpredigt. Und wir sind jetzt in den vierten Gebot. Die ersten 5 Gebote beziehen sich ähnlich wie bei den 10 Geboten Mose auf das zwischenmenschliche Verhalten. Wie verhält sich einer, der Jesus nachfolgt, seinen Mitmenschen gegenüber? Und haben wir schon einige gehört? Wir haben gehört, was Jesus wirklich sagt zu dem Töten. Du sollst nicht töten. Und das Töten etwas mit den Worten zu tun hat. Töten mit Worten. Menschen fertig machen, runter machen, kaputt machen, ihr Leben zerstören, ihnen das Leben schwer machen. Und Jesus sagt, da müsst ihr ansetzen. Und wenn etwas schiefgelaufen ist, und das passiert, weil wir Menschen sind, da gibt es die große Möglichkeit, Dinge wieder neu hinzubringen und die Dinge neu machen. Darüber gehört. Wir haben über Ehebruch gesprochen, das war das zweite Gebot, du sollst dich ehebrechen. Und was das heißt, dass ein Mensch verstoßen wird, nicht mehr gewollt wird. Und dass man das nicht einfach so scheinbiblisch rechtfertigen kann, dass das furchtbar ist. Und dass Jesus sagt, du musst da mit den Augen fängt das an. Weil er erwartet von seinen Nachfolgern hier auch eine Radikalität, dass sie sagen, das mache ich mit. Wenn mich dein Auge zur Sünde verführt, reiß es aus, schmeiß es weg von dir. Wenn mich deine Hand zur Sünde verführt, mir nicht mehr nachzufolgen, das kaputt zu machen, pack sie ab, schmeiß sie weg von mir. Sei radikal. Das dritte, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, dein Ja muss ein Ja sein. Und nein, nein, nein. Und nicht dieses Larifari, ja, ja, vielleicht, und da war nicht so gemeint, ja ist ja, nein ist nein. Tolle Gebote. Das waren die ersten 3 Dinge, die Jesus sagt, das erwarte ich von den Menschen, die mir nachfolgen. Das ist Jesus auf dem Berg, seine Jünger um ihn herum. Und er lehrt sie, sagt, das sind die Gebote eines Reiches. So, jetzt kommt der Punkt Nummer 4. Ich lese den mal vor, ist ein bisschen schwierig, dieser Text. Also dieses Gebot, und da müssen wir ein bisschen meistern, das erklären, weil man das ja vielleicht missverstehen kann. Ihr habt gehört, so finde ich das mal interessant, so war das im Alten Testament, habt ihr gehört, Mose. Und ich sage euch jetzt, was ich damit meine. Wie man das von Herzen verstehen muss. Nicht nur äußerlich, innerlich. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und ich sage euch, dass ihr dem Bösen nicht widerstehen sollt, sondern wer auch immer die auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die andere hin und den, der beabsichtigt, nicht vor Gericht zu ziehen und dein Netz zu nehmen, den überlasse auch den Mantel. Und wer auch immer dich nötigen wird, eine Meile mit ihm zu gehen, mit dem musst du 2 gehen. Den, der dich bittet, gibt, und von dem, der von dir borgen will, solltest du dich nicht abwenden. Ja, okay, das schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen an und versuchen zu verstehen, was meint Jesus? Wie kann man das umsetzen? eine zweite Meinung geben, ne, diesen Spruch. Oder will ich auf die rechte oder schlechte Meinung auf die linke ändern? Ne? Was meint Jesus? Worum geht es da? Was ist sein Anliegen? Was ist ihm auf dem Herzen? So, ihr habt gehört, dass gesagt wurde: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da gibt es eine Reihe Stelle in den Büchern Mose, das zweite Mose, dritte Mose, fünfte Mose. Da geht es darum, Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß. So wird es da gesagt. Sünde, Böses, wenn du Böses tust. Also, Beispiel wurde da gesagt, Mose, zwei Männer schlagen sich. So, der eine schlägt dem anderen einen Zahn raus. Kann man nicht sagen, gut, der Stärke gewinnt, sondern wenn du einen Schaden zufügst, musst du das wieder gut machen. Das ist gemeint. Und dieses Recht war unabhängig von der Person. Es galt für Israeliten und für Fremdlinge. Gleiches Recht für alle. Das war eine tolle Einrichtung. Wen? Da gab es keine Ausnahme. Und es sollte verhindern, dass so etwas wie Rache passiert. Erstes Beispiel, Lamech, Kapitel 4, erstes Buch, ganz am Anfang. Lamech war ein Mann, der kam mit einer Frau nicht aus, auch mit zwei. So, und dann war so ein starker Typ, der mehr Macho. Und dann sagte er seinen Frauen, und danach lesen wir 1. Mose 4, Vers 13. So, ihr Frauen, hört mal zu. Ein Mann hat mir eine Wunde zugefügt, den habe ich getötet. Ein junger Mann hat mir eine Beule bereitet, den habe ich gleich umgehauen. Wenn der Kain siebenmal gerecht werden sollte, Kain, der sein Bruder erschlagen wurde, hat er gesagt, den tastet mir keiner an, ihr werdet ihn nicht umgehen. Da haben mich so 77 Mal geschützt. Also, mit anderen Worten, ich habe Sonderrechte. Ja, der tut nur heraus, den schlage ich gleich kaputt. Einfach nur blöd, einen scheißen Hals ab. Und so läuft das ja in der Welt. Es gibt Leute, die meinen, sie könnten sich alles Mögliche erlauben. Und Mose sagt im Auftrag Gottes gleiches Recht für alles. Für alle. Auge um Auge, Zahn um Zahn, und nicht mehr. Und wenn du deinen Knecht, wenn jemand einem Knecht sein Auge zerstört, weil ihm ins Gesicht schlägt, dann muss er den freilassen. Wenn er ihm einen Zahn rausschlägt, dann muss er den auch freilassen. Also die Sache muss gesühnt werden. Lass das Böse nicht einfach laufen, aber es wird begrenzt. Das ist das, was Jesus hier meint. Und auch das habt ihr gehört, das kennt ihr von Mose. Ich sage euch jetzt, was gemeint ist. Ich sage euch, dass ihr dem Bösen nicht widerstehen sollt. So wird das meistens übersetzt. Dem Bösen nicht widerstehen. Das kann man nämlich jetzt sehr, sehr missverstehen. Heißt das, dass ich nichts mehr gegen das Böse tun darf, dass ich mir alles gefallen lassen muss? Ist ein Christ jemand, der sich alles gefallen lässt, der so blöd ist, auch noch die andere Wange hinzuhalten, mit dem man alles machen kann? Meint er das? Was ist mit diesem Wort Antistemi steht da, also Antigen gegen Stemi stehen, standhalten. Was ist gemeint damit? Wie gehe ich damit um? Als ich jung Christ war, erzählte man, ja, man hat mir einfach so Schienbein getreten, da habe ich mir einfach umgehalten, da steht in der Bibel, das muss man machen. Ja, komisch. Ja. Muss man das so machen? Ist das so wichtig? Müssen wir das Böse laufen lassen? Darf man nicht sagen? Darf man nicht auch mal aufstehen? Und da schauen wir uns jetzt mal einfach ein paar Stellen an, wo dieser Begriff vorkommt. Im Neuen Testament. Und wir sehen mal, wie das war, wie man damit umgeht. Und dann merken wir da, widerstehen, dieses Wort muss man ein bisschen weiter übersetzen. Da würde ich diesen Absatz ein bisschen etwas anders übersetzen. Ich sage euch, dass ihr den bösen Menschen nicht feindlich entgegentreten sollt. Dann macht das nämlich Sinn und ist erklärbar. das, was Jesus meint. So, wieso komme ich darauf? Schauen wir uns mal Stellen an. Apostelgeschichte 6,10, da geht es um Stephanus. Stephanus, einer der ersten Christen voll des Geistes Gottes. Und er belegt den Juden, dass Jesus der Christus ist. Und dann heißt es, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Juden, sie konnten ihn nicht standhalten mit ihren Argumenten. Sie konnten ihn nicht überreden. Stephanus ist nicht zurückgewichen. Er hat sie nicht feindlich behandelt. Er hat ihnen weiter das Wort Gottes gepredigt. Und zwar so intensiv in solcher Form auch, dass sie ihn tatsächlich getötet haben. Apostelgeschichte 13, 8 bis 12. Da ist Paulus auf der ersten Missionsreise. Wir sind auf einer Insel, kam ins Gespräch mit dem Dort, da kommt ein Mann, der nannte sich Bar Jesus, sein heidnischer Prophet, nannte ihn auch Elimas, Zauberer. Und der fing an, ihnen zu widerstehen. Was hat er gemacht? Er versuchte, sie zu bekämpfen, er versuchte, dazwischen zu gehen und dieses Missionsanliegen zu torpedieren. Und wie verhält sich Paulus? Und ja, dann müssen wir jetzt leider hier Schluss machen. Er spricht ihn an und sagt, du Sohn des Teufels. Du wirst jetzt eine Zeit lang blind sein. Die Sonne nicht mehr sehen. Und das war aber ganz schön heftig, oder? Eine Zeit lang. Zieht den quasi aus dem Papier. Hat ihn nicht einfach laufen lassen, diesen Elimas, diesen Bar, dieser Sohn von Jesus ist er übersetzt, ja. Diesen falschen Propheten, diesen Magier, den der versucht, das kaputt zu machen, wie das Missionsanliegen. Hat es gewährt, Paulus. Hat nicht laufen lassen. Oder, Kapitel 18, Vers 10. Paulus ist in Korinth. Er bringt das Evangelium, wie immer, zuerst in der Synagoge. Und das geht eine Zeit lang gut. Und dann fangen die Juden an, ihn zu bekämpfen. Sie machen das Leben schwer. Sie bekämpfen ihn. Sie versuchen ihn fertig zu machen, auszukriegen. Und was macht Paulus? Okay, dann tschüss. Er sagt, das war was. Aber ab jetzt gehe ich den anderen. Und er macht weiter. Er macht weiter. Er schmeißt nicht hin. Er geht. Galater 2, Vers 11. Paulus widersteht öffentlich den Petrus. Warum? Weil Petrus anfing, Glauben zu heucheln. Und Paulus sagt nicht mehr nur gut, dann lassen wir das mal so. Öffentlich sagt er, das geht nicht. Warum heuchelst du? Erst bist du mit den Heiden zusammen, wie in Antiochien oder Heidenwesten. Dann kommen ein paar Leute von Jerusalem, von der Gemeinde von Jakobus, die waren sehr jüdisch gesetzlich geprägt hier, und schon ziehst du dich zurück und fängst an zu heulen. Dann muss ich ein bisschen Abstand von ihm und meinen Heil halten. Öffentlich wird er von Paulus bedient. Das ist schwer. Glaub ich doch. Nein, geht nicht. Schluss. Epheser 6. Widersteht dem Teufel. Das müssen Sie schon nicht. Wir sollen nicht den Teufel bekämpfen. Darum geht es nicht. Aber widerstehen. Widersteht das. Also diese Übersetzung, widersteht nicht dem Bösen, das wird alles laufen. Das kann nicht richtig sein. Sie gemeint. Wir müssen Widerstand leisten. Wir müssen manchmal sehr aktiven Widerstand leisten. 2. Timotheus 3a, Hymenäus und Alexander werden da erwähnt. Die haben sich dem Mose immer widersetzt. Und so wird es nicht sein. Solche Leute achten auf ihn. Lasst sie nie in der Gemeinde groß werden. Kapitel 4. Alexander, der Schmied, der sagt Paulus, der Timotheus, hey, pass auf, der Alexander, der Schmied, der hat uns viel, viel Böses gemacht. Er hat unseren Worten widerstanden, er hat uns bekämpft, er hat versucht, uns fertig zu machen. Hüte dich für ihn, pass auf. Dann wollen wir das nicht einfach auf. Mach die Augen auf. So. Wie hat Jesus dich verhalten? Und wie verhält sich Gott? Gott widersteht dem Hochmütigen. Gott sagt nein. Wer hochmütig ist, das ist 1. Petrus, Kapitel 5, 6, Gott widersteht dem Hochmütigen. Gott lässt ja auch widerstehen. Kann also nicht sein, dass er uns sagt, ihr dürft keinen Widerstand leisten. Nun heißt es von Jesus, dass als Jesus geschmäht wurde, als er am Kreuz hing und auf den Morgen von gehört, da hat er nicht zurückgeschimpft. Als er gelitten hat, was hat er gemacht? Er hat nicht die Leute bekämpft, aber hat es dem übergeben, der gerecht ist. Und trotzdem war Jesus nicht jemand, der die Sache einfach offen ließ. Schau euch mal seinen Umgang mit dem Pharisäern Schriftgelehrten an. Wie lange hatte er mit ihnen Geduld gehabt? Hat sie nicht beschämt, hat sie immer wieder versucht zu erreichen. Aber in Kapitel 23, Matthäus, Kapitel 23, da sagt er so, jetzt ist genug. Ihr blinden Führer, wehe euch. Ja, er sagt immer sehr deutliche Worte. Und trotzdem, sein Wesen war nicht, Menschen zu bekämpfen. Also, wenn es hier heißt, den Bösen nicht zu widerstehen, das bedeutet, bösen Menschen nicht feindlich entgegenzutreten. Was aber nicht heißt, sich alles gefallen lassen. Das ist nicht gemeint. Es ist diese Herzenshaltung gemeint. Eine feindliche Haltung, die Menschen bekämpft. Das soll nicht sein. Sondern, wer dich auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die Linke hin. Was Jesus hier sagt, sind in seiner üblichen Weise sogenannte Hyperbole. Das sind bildliche Übertreibungen. Die musst du nicht in dem Sinne wörtlich verstehen. Genauso wenig, wie es wörtlich meint, reiß dir das Auge aus und schmeiß es weg, wenn es dir Probleme macht. Hack dir die Hand ab, schmeiß sie weg. Das ist nicht wörtlich. Aber es zeigt einen Grundgedanke. Der Grundgedanke ist, wenn dir jemand Böses tut, liebe ihn noch eine zweite Chance. Mach ihn nicht zu deinem Feind. Wende dich nicht von den Menschen ab. Das hat auch Jesus nicht getan, das haben auch die Apostel nicht getan. Und trotzdem, schaut mal, Jesus, als er geschlagen wurde, das war, als er verhört wurde vom Hohepriester. Und er fragte der Hohepriester ihn, wie, ich glaube, Ananias war es da. Sagt so, erzähl mal von deiner Lehre und von deinen Jüngern. Und was sagt Jesus? Sag, ich habe öffentlich gelehrt. Ich habe nie heimlich gesprochen. Wenn du was wissen willst über meine Lehre, dann frag doch die, die das gehört haben. Da kommt der Gerichtsdiener, das war so die Gerichtspolizei, von dem Hohepriester schlecht in ins Gesicht. So, was hat Jesus gemacht? Die anderen seien noch nicht gehalten? Nein, sagt er. Wenn ich was Falsches gesagt habe, dann beweisen wir es. Das ist aber recht, was ich gesagt habe. Warum stößt du nicht? Er hat sich gewehrt. verhört werden. Man hatte ihn in Sicherheit gebracht. Das war damals die gesamte Situation, als er dann in Jerusalem kam, man ihn da zieht mit dem Tempel entweiht. Da wollte man ihn ja gleich umbringen. Der Hauptmann bringt ihn in Sicherheit. Und dann gab es eine Verhandlung vor den Hohepriestern. So, und jetzt beginnt Paulus mit einer Rede. So, er sagte, ich habe Gott immer mit einem guten Gewissen gedient. Was? Sagt der Hohepriester. Er spricht jetzt zu seinem Polizisten da. Schlag ihn! Boah, er wird sie ins Gesicht schlagen. Und Paulus, sagt er, ich lade mal zu. Rechte Seite, linke Seite, immer drauf. Und sagt, hey, du getünchte Wand. Verspricht er dem Hohepriester. Du getünchte Wand. Du willst hier mit dem Gesetz Gottes über mich recht sprechen und übertrittst selber das Gesetz. Da reden sich die anderen auf und sagen, hey, wie kannst du nicht sprechen? Das ist doch der Hohepriester. Was sagt Paulus? Das wusste ich nicht, dass es der Hohepriester ist. Denn es heißt ja im Gesetz, du sollst deinen Obersten nicht schmähen. Okay. Aber zunächst mal hat sich gewehrt. Weil er nicht alles über sich ergehen lassen. Rechte Waffe, linke. Es ist etwas grundsätzlich gemeint. Tritt den Bösen nicht feindlich entgegen. Mach nicht Menschen zu deinen Feinden, dass du Menschen wie Feinde behandelst. Es gibt Menschen, die tun Böses. Die verhalten sich böse. Aber es sind nicht Feinde. Selbst am Kreuz hat Jesus die Menschen nicht wie Feinde behandelt. Das ist das, was Jesus meint. Er erklärt es weiter in ein paar Bildern. So, wenn jemand dich vor Gericht ziehen will, es gibt ja Leute, die sind immer gleich mit einem Anwalt dran, machen dir das Leben fürchterlich schwer. Da sind viele Typen dabei. So, jetzt wollen die dir, jetzt will er dir dein Untergewand nehmen. Obergewand, Untergewand. Ja, das Untergewand, das war auch wertvoll. Das ist das, worum man gewürfelt hatte bei Jesus, als er am Kreuz nichts anderes zu vererben hatte als das Untergewand. Das war schon noch was. Jemand will es dir wegnehmen. Mal ganz unabhängig von der Frage, recht oder unrecht. Wie ist die Nummer auf dem Mann? Was meint er denn? Er meint damit, dass er nur 5 gerade sein. Sei bereits ein Kompromiss, sei ein Vergleich. Bei Ehepaaren muss auch manchmal, die behaken sich. Der keine liebt der Mann nie, geht danach. Also recht behalten. Gib ihr. Geh mal schon zurück. Mach Menschen nicht zu deinen Feinden, auch nicht die Bösen. Der Großzügig. In Philipperbrief wird das mit einem anderen Wort gesagt, Philipper 4, da sagt Paulus, eure Freundlichkeit soll bei allen Menschen bekannt sein. Dieses Wort für Freundlichkeit, das ist dieses, auch aus der Gerichtssprache, auch mal 5 gerade sein lassen. Auch mal Kompromiss machen. Ein freundlicher Mensch. Das ist der Rechthaber. Manche Christen sind so rechthaberisch und behaken andere Menschen, die ihnen irgendwie nicht passen, sogar Menschen wie Feinde. Ja, es gibt komische Menschen, es gibt verrückte Ideen und es gibt auch sinnhafte Ideen. Aber Menschen sind nicht so Feinde. Man sollte auch nicht so behandelt werden. Das ist das, was Jesus meint. So, und dann noch 2 Beispiele. Wenn jemand dich nötigen wird, egal wer es ist, wer immer das tut, nötigen, einmal mit ihm zu gehen. Also das war das offizielle Muster von Zwangsarbeit in der damaligen Zeit. Das kommt eigentlich von den Persern. Die hatten so ein System von Kurieren und auch viel Militär immer unterwegs. Und da konnte man, dann unterworfenen Völkern Frondienst erzwingen. Also wenn jetzt einer sein Gepäck trug, dann konnte er jemanden zwingen, also du trägst mir das jetzt. Bei den Römern war das ein bisschen reguliert, anderthalb Tage. Der Paul ist vielleicht gerade so unterwegs zum Gottesdienst, kann kaum laufen, weil er einen Schuss hat oder so, aber da kommt dann so ein Römer oder so, muss man auch, du trägst mir jetzt hier meinen schweren Rucksack, 20 Kilo, den trägst du mir jetzt hier in die Richtung, ich muss da rüber. Ja. Und was sagt Jesus? Du musst mit ihm, das ist imperativ, du musst mit ihm zweimal. Gerade mit diesen verhassten Leuten. Aber diese, egal wer auch immer, geht die zweite Meile. Es geht nicht darum, jetzt zu gucken, warum ist es im Schritt zählt, also die zweite Meile um, sondern geh nochmal ins zweite Leben. Gib nochmal eine Chance. Geh nochmal still mit. Mach, versuch nochmal. Mach den Menschen mit zu deinem Feind. Geh die zweite Meile. Wir wissen es. Aber eine zweite, wenn die erste war schon blöd, ja, hat ja andere Pläne und das passt nie. Ja. Ist immer blöd, aber egal welche, die zweite. Und dann fasst das nochmal zusammen, wenn mir einer betet, geht. Und wenn einer von dir borgen will, diese Leute, ja, kannst du mir nochmal von der Woche rein erzählen. Was sagt Jesus? Jetzt im Konjunktiv, du solltest dich von dem nicht abwenden. Und das zeigt im Grunde dieser Haltung, wende dich nicht von den Menschen ab. Er sagt dir uns nicht, ja, dann machen wir dein Konzept. Das hat er zu mir nicht gesagt. Aber er sagt, wende dich nicht ab. Du solltest dich von den Menschen nicht abwenden. Und dann geht es. Immer wieder geht es um den Menschen. Die ihn auch nicht. So, gib ihr, wende dich von ihm nicht ab, wende dich von ihr nicht ab, bleib dem Menschen zugewandt. Geh die zweite Meile. Ich will also nichts sagen, Jesus. Dabei stehen bleiben, Augen um Augen, Zahn um Zahn. Wie du mir, so ich dir. Ja, so funktioniert die Welt. Und es ist ja gut, wenn es wenigstens mal so funktioniert. Und wenn ich gleich den Gegner töte oder völlig ruiniert, passiert ja leider sehr, sehr oft, wenn Menschen die Macht dazu haben. Sondern mir, so ich dir. Aber wer möchte? Ich will nicht, dass ihr bösen Menschen, die bösen, das ist im direkten Artikel, der böse Menschen, die böse kommen, feindlich mit dem Leben wird. Das ist ein widerspiegelnd gemeint. Ja, so nicht. Das will Jesus nicht. Es gibt noch eine andere Stelle, die das genauso aufgreifen und uns nochmal mit ein bisschen anderen Worten sagen. Römer 12, ich lese das mal vor, Römer 12, 17 bis 21. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Sei fleißig, ehrbar zu sein, anständig gegen jeden. Wenn es möglich ist, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Wenn es irgendwie rächt euch zu, dass keiner Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann, gegen alle, grundsätzlich. Auch die Menschen, die mir nicht gefallen, auch die vielleicht Sachen machen, die ich überhaupt nicht gut finde, egal. Auch die. Oder an der Stelle 1. Petrus 3, 9, auch wieder ganz ähnlich. Petrus vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schimpfwort mit Schimpfwort, sondern segnet, denn dazu seid ihr berufen. Ihr sollt auch den Segen erbringen. Ja, warum ist es dem Herrn Jesus so wichtig, dieses Gebot, das vierte Gebot in seiner Reihe, dass wir Menschen, böse Menschen, nicht feindlich gegenübergehen? Warum? Weil das ein Wesenszug Gottes ist. Denke. So ist Gott. So ist Jesus. Er lässt nicht alles durch, aber er ist grundsätzlich den Menschen zugewandt. Wir haben das beim Essig heute Morgen gehört. Der war auch gegen. Liebt den Menschen. Versucht sie zu erreichen. Er wendet sich nicht ab von den Menschen. Ich lese mal eine Stelle vor, die hat mir auch vor einer Zeit hatte. Paulige vorgelesen, als Gott sich offenbart in Mose, das ist 2.94. Und da geht Gott vor Mose her und offenbart seiner Zeichnung, wer bin ich eigentlich? Was ist Gottes Wesen im Kern? Herr, Herr, Jahwe, das ist der, der immer ist. Herr, Herr, Gott. Barmherzig. Und gnädig und geduldig und von großer Güte und Treue. So ist Gott. Was? Mose wollte ja aber unbedingt Gott sehen. Er sagt, Gott, du kannst mich sehen. Das hältst du nicht aus. Aber ich gehe mal an dir vorbei, dann halte ich meine Hand über dich und wenn ich vorbeigegangen bin, vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Also er gibt eine zweite Chance, er gibt eine dritte Chance. Er trägt eine ganze Menge, wendet sich nicht an. Aber dann kommt noch etwas, das dürfen wir auch nicht weglassen. Und die Übersetzung versucht jetzt ein bisschen Platz zu schleifen. Aber da steht jetzt dann auch was. Der aber nicht ungestraft ist, sondern die Missetat der Väter heimsucht an Kindern und Kindeskindern, also Enkeln und Urenkeln bis ins dritte und vierte Kind. Manche Dinge haben Folgen, üble Folgen. Ja, alles gibt's. Und es ist auch da. Aber tausend Schritte in Nadel und drei ausgelöst wurde. Danke und dank Gott, dass er so ist und dass er uns die Kraft gibt, auch so zu gehen. Manchmal ist das sehr herausfordernd, aber wir sollen nicht in dieser Welt sein. Spiegelbild von unseren Herren. Solche Leute zu werden. Nichts schlimmer als Christen. Das gibt schon Schöneres, aber Christen, die so verbissen sind, die so rechthaberisch sind, die Menschen zu ihren Feinden machen, die behaken, bekämpfen, wo sie nur können, versuchen da immer recht zu machen.